Niemand ist gesellschaftlich so hoch angesehen wie Sportfunktionäre. Die Freundinnen und Freunde, die dafür gesorgt haben, dass aus Leibesübungen große Geschäfte wurden, dass aus Sportwettkämpfen große Events wurden und dass aus so manchen Leuten überhaupt etwas wurde.
In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. Heute das Thema, wie schon erwähnt, Sportfunktionäre. Wir haben uns da ein paar Kaliber rausgesucht, sag ich mal, und stellen die jetzt wieder gegeneinander vor. Und ihr dürft natürlich sehr gerne euch bei uns melden und abstimmen, welchen dieser Sportfunktionäre ihr am bescheuertsten fandet oder welche Story euch am besten gefallen hat.
Genau, wie sieht denn der Spielstand vom letzten Mal aus?
Und damit ein herzliches Hallo auch von mir aus der Regie. Lieber Jonas, du hast es tatsächlich geschafft, einen Punkt zu ergattern. Und zwar, dein Javier Milei hat wahrscheinlich aufgrund der Aktualität des Themas die Leute überzeugt. Und damit steht es mittlerweile nur noch 19 zu 17 für mich.
Ja, nach wie vor bin ich hier in der absoluten Offensive und muss versuchen aufzuholen. Und deswegen fang du doch mal an, dann kann ich umso stärker nachlegen nachher.
Ja, das machen wir so. Ich starte mal mit einem, meiner Meinung nach, das ist vielleicht schon derjenige Sportfunktionär, der bei mir eigentlich so am besten reinknallt, sag ich mal. Und zwar handelt es sich um Lamine Diack, ein senegalesischer Sportfunktionär, der vor allem im Bereich Leichtathletik unterwegs war und auch selber Sportler war. Das ist ja ganz interessant, dass man das bei den meisten heutzutage nicht mehr sieht, aber die waren, so zumindest viele von denen, waren selber mal Sportler und logischerweise auch meistens in den Sportarten, dann nachher sind sie als Funktionär aktiv, in der sie auch selber aktiv waren und haben da schon Verbindungen geknüpft. So auch im Falle von Diack, der mal Präsident des IAAF war. Und zwar ist das die Internationale Vereinigung der Leichtathletikverbände. So, jetzt denkt man, Leichtathletik, das ist doch eigentlich so ein netter Sport, irgendwie so. So ein bisschen Hürdenlaufen, ein bisschen Weitsprung, da läuft irgendwie alles glatt. So, aber denkst du, Diack, der selber mal Weitspringer war, übrigens, interessanterweise, der war sogar französischer Meister, muss man sagen. Und das fand ich ganz erstaunlich. Der konnte wohl über 7,70 Meter springen. Das würde ich jetzt nicht hinkriegen.
Das ist allerdings kein Problem, so weit ist es nicht.
Nee,
es
stimmt. Also wenn man deine Länge nimmt, dann geht es auf jeden Fall. mit deinen Beinen ist das eh kein Problem. Wenn ich Stelzen hätte, dann würde ich das auch hinkriegen.
Das mache ich auf jeder Treppe.
Ja. Genau. Nee, ich habe, aber das ist, also muss man auch sagen, geht in die 1950er Jahre zurück. Also damit lockst du wahrscheinlich jetzt auch keinen mehr hinterm Blumentopf hervor, wenn man das als Redewendung so
damals sagen kann. Damals waren aber 7,70 Meter auch noch deutlich weiter, ne, mit Inflation und so.
Ja, ja, genau, da gab es ja auch noch die D-Mark. Also von daher, das war ja eine ganz andere Kiste.
Ja.
Genau. Und also der hat sich offenbar dann gedacht, so wer weit springen kann, der kann auch weit vom Gesetz abweichen. Ich finde, es gibt irgendwie keinen schöneren Gag als diesen. Es wurde nämlich 2015 bekannt, dass der während seiner Amtszeit Dopingfälle vertuscht hat. So, und jetzt, wenn das jetzt nicht die Tour de France gewesen wäre, wo man gesagt hätte, gut, okay, also da ist ja Standard, sondern die Leichtathletik, sagen wir mal so, das kam jetzt nicht so irrsinnig gut an. Und man muss auch sagen, so Dopingfälle zu vertuschen, das machst du auch nicht for free, ne? Also es handelte sich dabei, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, um russische Athleten bei irgendeiner Meisterschaft oder Olympischen Spielen, ich weiß es nicht mehr, irgendwas. Da hat er das halt irgendwie wahrscheinlich gegen ein kleines Pfand, Faustgeld, hat er das dann unter den Tisch gekehrt. Und was ich lustig finde ist, dass ihm daraufhin vom IOC, also von dem Olympischen Komitee, also muss irgendwas Olympisches gewesen sein, vorläufig die Ehrenmitgliedschaft entzogen wurde.
Also vorläufig.
So, ja, genau. Also, Moment mal. Also, du lässt dich schmieren dafür, dass du Dopingfälle unter den Tisch fallen lässt. Und dann sagt das IOC so, ja, ja, gut, aber ja, komm, wir gucken mal.
Mal gucken, vielleicht, was noch so ist.
Genau. Und um das jetzt nochmal so klar zu machen, das ist wirklich, der war halt korrupt, der Typ. Und vor allem schädigt das ja auch den Sport im Endeffekt total. Also so gerade bei der Leichtathletik, wo es halt jetzt ich, das ist jetzt aus meiner Perspektive, aber anders als im Radsport, wo man irgendwie weiß, alles klar, eigentlich muss man zwei verschiedene Tour de France machen, also die eine, wo Leute einfach dopen können, so, und bei der anderen nicht. Also, das ist ja irgendwie so ein klares und offenes Buch, dass das da stattfindet, aber eben bei der Leichtathletik, wo man auch wirklich Dopingkontrollen macht, eben auch, wo es auch teilweise um Millimeter geht und um Millisekunden und so, ja, da ist das natürlich ein total krasser Skandal eigentlich. Und da dürfte das IOC natürlich jetzt nicht sagen, ja gut, die Ehrenmitgliedschaft wird auf kurze Zeit entzogen.
Aber es also, ist ja, ich meine, beim Radsport sieht man das ja, wie lange dann auch so ein Skandal daran kleben bleibt, ne? Also beim so, dass ich weiß ja nicht, ob das immer noch so in diesen extremen Dimensionen ist wie damals, als das da so mit also das letzte, was ich jetzt so auf dem Schirm habe, ich bin nicht der Riesenradsport-Fan, aber war ja diese Jan-Ulrich-Geschichte und
ja,
so,
ja, klar.
Das war ja so von der Dimension her, ne, das letzte große Ding, korrigier mich, wenn es nicht so ist. Aber das haftet dann schon lange an dem Sport.
Ja,
ne?
Voll, absolut. Also es ist sogar so, dass ich meine, also ich habe jetzt vom Podcast gehört, wo Ulrich mit drin saß und dann irgendwie auch so aus der Zeit erzählt hat. Das war ganz interessant, weil er eigentlich ja auch sagt, so, ich habe da auch keine Leute verpetzt. Ne? Also ich meine, das ist ja mittlerweile auch irgendwie verjährt, das Ganze. Aber er sagt halt so, ey, wenn ich da ausgepackt hätte damals, dann wär das ein radikaler Rundumschlag gewesen. Also da haben einfach, also das war eine Grundvoraussetzung, dass du gedopt hast. Ansonsten hattest du gar keine Chance, meinte er. Ne? Und also deswegen, ich finde, der Sport ist irgendwie so ein bisschen in Verruf, also was heißt ein bisschen, der ist in Verruf geraten, aber ich finde, das ist so in der öffentlichen Wahrnehmung, man nimmt das eigentlich mittlerweile so hin. Ich finde, was ich noch viel krasser finde, ist, wie das an den einzelnen Personen kleben geblieben ist, so jetzt, wenn man sich Ulrich anguckt, der hat ja auch da massiv drunter gelitten unter der ganzen Geschichte und ich meine, der war damals auch noch relativ jung, als das stattfand und man hat ihn da eigentlich zu gedrängt und hat gesagt so, ey, wenn du eine Chance haben willst, in der Weltspitze mitzufahren, so, dann wirst du das nicht ohne Doping schaffen.
Ja, das ist schon krass, das ist schon krass.
Das finde ich schon heftig irgendwie so, dass, ja. Und also da weiß ich auch, das kann ich gar nicht beurteilen, wie das jetzt beispielsweise bei der Leichtathletik ist, das kann ich wirklich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die halt wirklich krasse Dopingkontrollen machen, auch beim Fußball ja und so, dass, wo du halt auch immer sagst, ja gut, aber da lohnt sich Doping ja wahrscheinlich auch nur ein Stück weit. Naja, wenn ich mir angucke, dass da Topspieler irgendwie im Spiel 11 Kilometer laufen, das ist natürlich schon geiler, wenn du da so ein paar Steroide drin hast. Okay, ja. Oder was weiß ich was, keine Ahnung. Aber deswegen, das wird schon auch hart kontrolliert und ich nehme mal an, dass das irgendwie so in den 60ern, 70ern vielleicht auch noch einfacher war, da Sachen unter den Tisch fallen zu lassen. Keine Ahnung. Jedenfalls,
ja, sicherlich. Ja.
Ja, wahrscheinlich. Und der IOC wird sich jedenfalls gedacht haben damals so, ach komm, das versendet sich. Und Spoiler, es hat sich nicht versendet. denn offenbar hat Diak diese Gelder aus der Dopingvertuschung über verschiedene internationale Bankkonten gewaschen und sich somit auch noch der Geldwäsche schuldig gemacht. Also das kommt immer so ein bisschen mehr dazu. Und so, jetzt gilt diese Vertuschungsaktion, die ja durchaus organisiert war, natürlich auch noch als Verschwörung. Und damit ist der nicht nur der Teilnahme an einer verschwörerischen Gruppe da beteiligt, sondern er hat sich natürlich auch der organisierten Kriminalität schuldig gemacht. Also da sind einige Vorwürfe, die der sich gefallen lassen musste, der Diak. Und er hat dann dummerweise 1993 auch noch von einem ISL-Manager und also die ISL ist so ein Marketingunternehmen aus der Schweiz, beziehungsweise war, die sind jetzt mittlerweile Konkurs, er hat von einem ISL-Manager knapp 60.000 Schweizer Franken bekommen und jetzt kann man sagen, gut, ist ja jetzt nicht so verwerflich, überall auf der Welt nehmen Leute Geld von anderen an, aber das Blöde ist, dass die ISL im selben Jahr einen Marketingvertrag mit dem IAAF abgeschlossen hat, dessen Vizepräsident Diak zu dem Zeitpunkt war.
Und, ungünstig.
Ja, ein Schelm, wer einen Zusammenhang erkennen möge. Jedenfalls war das so, dass immerhin die Japaner aus irgendwelchem Grund, der sich mir nicht erschließt, dem Diak den in Anführungszeichen großen Orden der aufgehenden Sonne am Band verliehen haben. Also wahrscheinlich für seine sportlichen Leistungen, ich habe keine Ahnung, also für seine Redlichkeit kann er den nicht bekommen haben.
Fürs Verständnis, kurze Nachfrage, der Orden, ist der Orden am Band oder ist das eine Sonne am Band?
Das ist der
Orden der Sonne am Band oder ist es der Orden am Band der Sonne?
Nein, das ist der Orden der aufgehenden Sonne am Band. Also das.
Oh ja, aber geht die Sonne am Band auf oder nicht?
Volksfront von Judäa oder jüdische Volksfront ist ja die Frage. Genau, ja, ey, da musst du die Japaner fragen. Oder halt Diak, der den, glaube ich, noch zu Hause hatte. Man musste seinen Sohn fragen. Weil Diak ist mittlerweile natürlich auch verstorben. Der war schon relativ betagt, als seine Funktionärstätigkeiten da stattfanden. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass der Orden am Band hängt und damit auch die aufgehende Sonne. Naja. Wie dem auch sei, jedenfalls ist seine Sonne im Verlauf dieser Geschichte recht rapide wieder untergegangen, denn er trat dann doch von all seinen Ämtern zurück. Hat er dann doch gemacht, weil der
freiwillig, nicht gezwungen, sondern...
Nee, genau. Ja, genau. Natürlich, vollkommen freiwillig. Und jetzt kommt's. Das Geile ist, dass sein Sohn, der lustigerweise mit Vornamen Papa heißt, das finde ich in der Konstellation ganz witzig, der ist zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Und zwar in einem Prozess von 2020, weil der bei dieser ganzen Geschichte auch irgendwie mitgemischt haben muss. Allerdings hat er sich in den Senegal zurückgezogen, der ihn offenbar trotz Haftbefehls nicht an Interpol ausgeliefert hat. Und der Papa von Papa, also Lamine, war mittlerweile schon 87 Jahre alt und man sagte so, ja komm, der ist schon so alt, lass den doch in Ruhe, das ist jetzt, belangt den nicht so übel und so. Und der musste aber dann nach Prozess 500.000 Euro Geldstrafe zahlen und hat 4 Jahre Gefängnis bekommen. Wobei 2 Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurde, wahrscheinlich aufgrund seines Alters. Ja. Spielt in dem Fall auch nicht so eine riesengroße Rolle, weil der ein Jahr später dann wirklich gestorben ist. Aber jetzt muss man sich Folgendes überlegen. Der bei all seinen Vergehen in diesem sportlichen Bereich hat der Lamine Diak 500.000 Euro Strafe bekommen und sein Sohn, von dem man nicht so genau weiß, was die Rolle eigentlich war, der ist mit 1 Million verurteilt worden. Also das heißt, da kann man sich vorstellen, was muss der noch alles geregelt haben im Hintergrund, dass der da irgendwie so noch eine viel härtere Strafe eigentlich bekommen hat. Ja, es war special und vor allem, der muss ja eigentlich immer noch, also so, wenn ich rein rechnerisch gesehen, könnte der eigentlich immer noch auf freiem Fuß im Senegal daher wandern ist immer noch nicht verurteilt worden mit oder für Gott weiß was für Vergehen, so, ich habe keine Ahnung. da muss auf jeden Fall richtig, also man kann sich ja ausmalen, wie tief der drin steckte, wenn man sich vor Augen hält, wie der Lamine Diak verfahren ist. Und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Story, ich finde, und ein Start, der in meinen Augen recht passend ist.
Absolut, absolut. Ich denke mal, wir werden hier insgesamt viel mit Betrug und Bescheißerei zu tun haben in dieser Folge. Und da würde ich auch mal ansetzen, jetzt nicht beim Doping, aber bei anderen üblen Machenschaften im Hintergrund, sagen wir mal
sehr
so, die nicht so ganz so vorgesehen waren. Und zwar ist mein erster Kandidat ein gewisser Wolfgang Holst. Ja. Wolfgang Holst, weiß nicht, ältere, eingefleischte Fußballfans werden den Namen vielleicht schon mal gehört haben, ist ein langjähriger Funktionär und Präsident von Hertha BSC gewesen. Das ist dieser kleine Berliner Fußballverein, also nicht Union, ne? Nicht die Profis, sondern die anderen da, die in der zweiten Liga. Und fand es sehr interessant. Wolfgang Holst ist auch schon verstorben. Und wenn man die Nachrufe und Berichte über ihn und sein Leben liest, dann tauchen da, manche Details tauchen nur gelegentlich auf. Was ich recht interessant finde, weil die Details an sich auch gar nicht, also vielleicht gar nicht so unerheblich sind, würde ich jetzt mal behaupten. Also so die berufliche Vorgeschichte, sagen wir es mal so.
Ja, ist der nicht auch Begründer des Fußballvereins Holst ein Kiel?
Ja, genau, stimmt. Und der Brauerei Holsten.
Ja, stimmt. Holsten genau. Hat er auch mal. Ja, genau. Ja,
also alles seins, ja.
Ja, ja, und der ist auch, wenn einer ruft, der hat den aber umgeholzt. Auch das geht auf den zurück, ne?
Das geht alles auf ihn zurück. Richtig, aber krass. Jetzt pass auf, spannende berufliche Vorgeschichte. Man ahnt vielleicht schon, was kommt, denn er war in der BRD tätig, also während der Zeit der Teilung bei Hertha BSC. Und dann kann man ja ungefähr sich ausrechnen, wann er da geboren war und vielleicht, was er dann schon so miterlebt hat. Und es steht in dem einen Nachruf, steht wirklich dieser schöne Satz, der einfach nur wirklich so dasteht und wo nichts weiter dazu kommt. Im Leben von Holst spiegeln sich Jahrzehnte deutscher Geschichte wider. Der gebürtige Rostocker hatte den Zweiten Weltkrieg bei der SS Leibstandarte Adolf Hitler verbracht.
Und das war's, oder was?
Das war's. Danach geht's dann, danach geht's dann ganz normal weiter mit dem Nachruf, wo ich mir denke, Gut, also allein der Ausdruck bei der SS Leibstandarte Adolf Hitler verbracht, als wäre das irgendwie so eine Unterkunft gewesen für alle, die nicht wirklich mitmachen wollten, ja, so, sich da so, aufhalten
so,
konnten.
So eine Kur oder so.
Ja, irgendwo musste man sich ja aufhalten in der Führergarde. So, naja, er wurde dann nach dem Krieg als Mitläufer eingestuft.
Na klar.
Deswegen ist dem wahrscheinlich nicht so viel Raum eingeräumt worden. Aber man muss sagen, also die Leibstandarte Adolf Hitler, der war da Oberjunker. Ne? Ich kenne mich da jetzt nicht so extrem aus in diesen Strukturen, aber in dem Rang, ich habe es mal recherchiert, waren in der Regel sogenannte Führeranwärter der SS. Und da ist man jetzt nicht, also wahrscheinlich nicht reingestolpert, weil man in der Fußgängerzone am Werbestand nicht Nein sagen konnte.
Ja, das hört sich auch nicht so an.
Ich glaube, da bist du schon irgendwie, ich weiß nicht. Also die Leute, die nicht unbedingt wollten, sind, glaube ich, nicht direkt zur Leibstandarte von Hitler. Aber naja.
Ah, das ist auf jeden Fall krass. Das ist so ähnlich, als würde man sagen, so ja, Leute, die so für den Teufel gearbeitet haben, aber die im Nachhinein behaupten, mit Feuer habe ich aber nichts zu tun gehabt. Das ist so, ja, also das ist krass, ey.
Also ich kann mir halt nicht vorstellen, weil ich meine, das war ja wirklich, die unterstand ja Hitler direkt und war ja auch öfter mal nah an ihm dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da einfach irgendwelche Leute reingesteckt haben in diese Gruppe, von denen sie gar nicht wussten, wie die zu der ganzen Sache stehen.
Ja, also, und dann, genau, und im Nachhinein auch gesagt haben, so, ach, ich hatte ja keine Ahnung. Das ist, also, ja.
Also das ist krass. Man möchte es zumindest bezweifeln, aber ich sag mal, mit der Einstufung als Mitläufer war dann auch, wie gesagt, im Nachruf mit dem einen Satz das Ganze abgehakt. Aber dann, der Krieg endete, neues Leben, neues Glück, plötzlich arbeitslos, weil sein Chef ab 1945 nicht mehr so streng bewacht werden musste. Und dann gab es irgendwie auch keinen staatlichen Rettungsschirm zur Sicherung der Arbeitsplätze. Und dann kommt nämlich das exakt der nächste Satz in diesem Nachruf, was ich total herrlich finde. Nach amerikanischer Gefangenschaft verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Humorist und Kabarettist in Paderborn.
Das ist ja unglaublich, ey.
Das stelle ich mir herrlich vor, mit so einem Motto-T-Shirt in so einer Bar, so, kennst du Waffen-SS? Kriegsverbrechen, war herrlich. Also wirklich, Mann, ey, das ist so absurd.
Ja, was auch für eine Range, ne?
Das eigentlich ist es eher traurig, aber es ist wirklich, also, ja, und direkt auch im nächsten Satz, so, war bei der Leibstandarte Adolf Hitler und dann, ja, Kabarettist halt, ne? Muss ja.
Ja, man muss ja das Erlebte verarbeiten.
Muss ja weitergehen. Und wie gesagt, dazu taucht in den meisten Nachrufen recht wenig auf. Da ist der eingangs zitierte Satz schon viel. In manchen kommt das gar nicht vor. Das liegt daran, dass seine Biografie dann eher überschattet wird von seinen üblen Machenschaften bei Hertha BSC. Das ist natürlich, da hört der Spaß auf, ne? Also ja, Waffen-SS das ist das eine. Aber wenn du jetzt im Fußball, also ne, da...
Das geht gar nicht.
Es ist schon special. Naja, also Holst hing nicht in der Vergangenheit fest, sondern war quasi seiner Zeit voraus und hat schon früh verstanden, dass der Fußball vor allem ein Geschäft ist. Denn damals, zu seiner Zeit, als er da bei Hertha BSC in den 60er Jahren da tätig war, waren die Gehälter und die Ablösesummen durch DFB-Regeln gedeckelt, was man sich heute nur wünschen könnte, dass dieser ganze explodierende Transferwahnsinn vielleicht mal ein bisschen eingehegt würde. Unglaublich aber war also, dass das damals noch so war. Und dann hat der Holz natürlich verstanden und gesagt, Zitat, wir mussten viel Schwarz bezahlen. Dafür haben wir Särge benutzt, da lag meine schwarze Kasse drin. Hat er dann mal in einem Video erzählt und hat das damit begründet, dass die anderen Vereine noch viel mehr Schwarz gezahlt haben. Also de facto waren quasi die Ablösesummen und die Gehälter nicht gedeckelt. Sie waren nur offiziell halt auf dem Niveau, wo sie sein durften. Und dann gab es halt nebenbei noch was dazu, um die Spieler zu überzeugen. Und dann hat der Spiegel den Holst mit dem wunderbaren Satz zitiert, Fußball ist nicht die Oase oder gar die Gedächtniskirche der Gesellschaft und die Spieler sind auch nicht die Mönche der Gesellschaft. Also auch so ein bisschen machiavellistisch, wo er eben sagt, naja, komm, irgendwie ohne geht's nicht. Wir müssen hier mal zusehen, dass wir da irgendwie mithalten können. Und das ist alles nicht so lieb, wie das alle denken, das System, das ist einfach nur ein Riesengeschäft. So in die Richtung. Und dann war er 1964 konsequenterweise wohl auch an der Verschiebung eines Abstiegsspiels beteiligt. Gegen 1860 München ging es damals. Und da hat er einem Spieler 15.000 Mark gezahlt. Und da muss man auch sagen, also für die Summe könntest du heute wahrscheinlich nicht mal mehr Kreisligaspiele manipulieren. Und lustigerweise war die Übergabe dieser 15.000 Mark in der Gedächtniskirche oder an der Berliner Gedächtniskirche. Ich dachte, also der Fußball ist nicht die Gedächtniskirche der Gesellschaft, aber die Gedächtniskirche ist der Übergabeort des Fußballs.
Das ist richtig gut. Ich dachte, jetzt kommt im Mittelkreis des Spiels
kurz. Das wäre auch nicht schlecht, so vor allen
Sarg,
Augen.
Oh Gott, ey, was für ein Scheiß.
Wenn man es auffällig macht, kriegt es keiner mit, so nach dem Motto. Nee, also genau, lustigerweise soll das an der Gedächtniskirche gewesen sein, was schön zu diesem Zitat passt. Und er hat auch sehr interessante Spielerverpflichtungen durchgezogen unter den Fesseln, die der alte Fußball eben dort anlegte. Während das heute so ist, dass die Neuverpflichtungen wahrscheinlich einfach mit einem Privatjet auf irgendeinem kleinen Flughafen landen, musste der Wolfgang Holst als Manager den ungarischen Olympiasieger Zoltán Varga von Belgien aus im Kofferraum über die Grenze schmuggeln. Weil der vorher, deutsche Teilung, europäische Teilung, Ungarn, Ostblock, die haben dort ein Länderspiel gehabt in Mexiko und da ist der Varga quasi abgehauen. Und dann hat der Holst ihn dort irgendwie rausgeholt und hat ihn so lange bei einem Amateurverein trainieren lassen, weil der Varga von der FIFA für 2 Jahre gesperrt wurde für dieses Abhauen. Und dann hat er dort bei so einem Amateurverein trainiert und nach 2 Jahren war die Sperre rum und dann konnte der Hertha-Präsident ihn dort abholen. Ne? Das ist, muss man auch sagen, das hat sich echt gewandelt. Heute ist es bei Hertha-Spielern wahrscheinlich oft umgekehrt, dass die dann versuchen, in einem Kofferraum von Berlin aus Richtung Belgien zu flüchten. Und in diesem Modus hat der Holz dann munter weitergemacht, war dann 1971 an diesem großen Bundesliga-Skandal beteiligt, wo wirklich reihenweise Spieler und Vereine bestochen wurden, weil sich damals Bielefeld und Offenbach vorm Abstieg retten wollten. Dann durfte Bielefeld die Saison zu Ende spielen. Allerdings wurden die Punkte als das Auffliegen nur noch für den Gegner gewertet. Also die durften ihre Spiele noch machen, aber es war immer klar, egal wie hoch sie gewinnen, sie verlieren.
Ja.
Das macht ja unser geliebter BVB manchmal auch so ähnlich. Und dann hat dieser Wolfgang Holst nach diesem Skandal vor allem versucht, Zeit zu gewinnen und hat gesagt, ja, hätte ich von Anfang an alles gesagt, was ich gewusst habe, hätte es für die Aufklärung die goldene Ehrennadel vom DFB gegeben, aber Hertha wäre definitiv abgestiegen. Und dadurch, dass er das hinausgezögert hat, konnte sich die Hertha dann sportlich absichern, was ihm dann viele sehr hoch anrechnen, dass er da mit großem Einsatz eben alles für seinen Verein gegeben hat. Und dann hat der DFB natürlich gesagt, also jetzt ist wirklich mal gut und hat den Holz dann lebenslänglich für alle Ämter gesperrt. Der Wolfgang Holz hat dann gesagt, ja schade, mache ich halt inoffiziell im Hintergrund weiter. Bis der DFB dann gesagt hat, naja komm, wenn er eh weitermacht, dann können wir die Sperre auch aufheben.
Das ist großartig.
Naja, und dann wurde er 1979 Präsident von Hertha BSC, blieb das bis 1985 und anschließend war er noch als geschätzter, großväterlicher Ratgeber und Freund des Vereins gern gesehener Gast und Helfer des Hauptstadtclubs.
Ja, fantastisch. Also das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Geschichte. Ich habe mir das eben so bildlich vorgestellt, wieder mit dem ungarischen Spieler im Kofferraum über die. Wenn du das heute irgendwie Topspielern erzählen würdest, die Zeit.
Ja, das funktioniert auch heute nicht, weil direkt Florian Plettenberg noch mit im Kofferraum sitzt und direkt ein grünes Häkchen bei Sky Deutschland postet.
So sieht's aus.
Also das.
Ja, es ist wirklich verrückt, ey. Krass. Ja, krasse Story. Ja, ich meine, natürlich kommt man auch, wenn man jetzt über Sportfunktionäre redet, nicht über um den Fußball herum. Also das ist einfach Fakt. Das ist ja so die größte Geldmaschine, die es so gibt im Sport, kann man, glaube ich, sagen.
Weltweit. Ist halt nicht die Gedächtniskirche der Gesellschaft.
Nee, das ist nicht die Gedächtniskirche der Gesellschaft. Genau, machen wir da weiter. Ich komme zu meinem zweiten Kombattanten. Es geht um Roman Abramowitsch. Viele Jawohl. Fußballfans werden den kennen. Es ist jetzt, also der ist russischer Oligarch und Geschäftsmann. Und der ist eigentlich gar nicht so unglaublich übel, wenn man jetzt so das Thema Sportfunktionäre bespricht. Und es ist überhaupt die Frage, ob der eigentlich als klassischer Sportfunktionär gewertet werden kann. Eigentlich kann er das nicht, weil er in dem Sinne keine sportlichen, politischen Ämter hatte. Aber
ja, alles klar, dann nächste Geschichte.
Genau. Ja, genau. Jetzt kommt ja das große Aber. Das Aber ist, er ist halt natürlich Besitzer eines riesengroßen Fußballvereins und hat durch Unmengen an Geld diesen Fußballverein auch ziemlich aufpoliert. Also es geht um den FC Chelsea, den er sich gegönnt hat. Einfach so als Spielzeug, kann man sagen. Dadurch, dass er so viel Geld in diesen Verein gepumpt hat, hat er natürlich auch in diesem sportlich-politischen Bereich eine Rolle gespielt. Vor allem dadurch, dass er eben so die Transferpolitik eigentlich ja geprägt hat und stark geändert hat, indem er halt mit Summen um sich geschmissen hat, die bis dato naja, vielleicht ein, zwei Mal gezahlt wurden, aber ja, mittlerweile ist es ja Standard, dass gute oder sehr gute Spieler irgendwie die 100-Millionen-Grenze knacken. Das ist ja mittlerweile Standard. Früher hätte man gesagt, noch vor 10 Jahren, noch vor 5, 6 Jahren hätte man gesagt, ja, es ist halt brutal. Da ist ja vielleicht der beste Spieler der Welt, kostet irgendwie 120 Millionen, aber das ist ja, mittlerweile ist das ja Usus. Und da sind da teilweise Spieler bei, die du gar nicht kennst, die werden irgendwie mit 70 Millionen irgendwo verkauft. Also das ist schon krass und da hat er mit Sicherheit seinen Anteil dran gehabt, einfach deswegen, weil der, wie gesagt, diesen Club gekauft hat und einfach mal aus dem Stand, also er hat den Club 2003 gekauft und er hat erstmal aus dem Stand so 700 Millionen erstmal für Transfers ausgegeben.
Ja, und was man halt so hat, ne?
Was man so macht, so genau. Und das Ganze summiert sich insgesamt in seiner, sagen wir jetzt mal, Herrschaftszeit in diesem Club. Er hat den 2022 wohl verkauft. Das summiert sich auf 2 Milliarden Euro, die der da alleine für Spieler und Spielergehälter pipapo in den Club investiert hat. Und ja, immerhin hat Chelsea dann doch irgendwann zum Champions League-Sieg verholfen, das Ganze. Aber mittlerweile, und das finde ich ja wieder so irgendwie ganz aus, ja, so aus nostalgischer Fußballsicht heraus ganz beruhigend, mittlerweile dümpelt Chelsea eigentlich eher so im oberen Mittelfeld rum in England. Und man hat so den Eindruck, dieses vollkommen absurde, zusammengekaufte Ensemble, das bringt es gerade nicht so. Ja.
Das ist ja öfter, also siehe Paris Saint-Germain, da
ja,
hat
genau.
Der Chef irgendwie mittlerweile 3 Milliarden, glaube ich, reingesteckt und es kommt nicht wirklich mehr bei rum als die französische Meisterschaft.
Das ist so und ich meine gut, und mal ein Halbfinale in der Champions League, aber das ist halt so ein Ding, dass man da natürlich, also man sagt, Geld schießt keine Tore, das ist irgendwie so ein schöner Spruch. Andererseits muss man sagen, also wenn man das über Jahre betreibt und halt vielleicht auch mit einem gewissen vernünftigen Ansatz betreibt, kann man da schon relativ viel mit erreichen. Siehe Chelsea, das war dann doch ein erfolgreiches Modell am Ende des Tages. Und man muss sagen, das ist halt auch ein interessanter Aspekt, dass Chelsea halt vorher wohl mit 1,5 Milliarden, wenn ich richtig informiert bin, verschuldet war. Also das heißt, Abramovic hat sich da für relativ schlappe 200 Millionen einen Club gekauft, der ja eine ziemlich dicke, fette Hypothek am Sack hatte. Und das ist ganz interessant am Ende. Ich habe da nicht so ganz durchgeblickt. Es wird auch, also ich konnte da, habe da verschiedene Artikel zugelesen. Es ist nicht hundertprozentig klar, wie dieser Verkauf von Chelsea abgelaufen ist und für wie viel Geld er tatsächlich den Verein verkauft hat. Also das ist so ein bisschen nebulös. Man weiß es nicht ja genau. Und vor allem ist dann ganz interessant, sich das Ganze mal auszurechnen und zu überlegen, was ist eigentlich jetzt bei dem davor herausgesprungen. Also das war jetzt keine Investition, die auf Geldvermehrung angelegt war. Der hat sich den Verein einfach aus Jux gekauft. Der hatte da Bock drauf und weil er irgendwie Chelsea-Fan ist und dann hat er halt geguckt und das Ding halt irgendwie hochpoliert. Und man muss jetzt auch sagen, und das ist vielleicht der Punkt, wo auch das Politische eine Rolle spielt und zwar keine kleine Rolle. Es war so, dass der immer als Putin, Verehrer, als Putin-Unterstützer galt, der Abramovic, und hat wohl im Jahr 2000 auch tatsächlich den Übergang von Jelzin zu Putin irgendwie mit eingefädelt. Also wie gesagt, er war Oligarch in Russland. Die Oligarchen haben da natürlich alle auch ein bisschen Jet an der Föß, würde man sagen, also ein bisschen Kohle.
Naja, nicht und, alle, also die noch regimetreu sind. Ne?
Ja,
die anderen sind ja relativ...
Genau,
hart,
die sind weg vom Fenster.
Weggesäbelt worden. Und
genau.
Ich sag mal, die heutigen russischen Oligarchen, da kann man davon ausgehen, dass die dem Ganzen nicht so ablehnend gegenüberstanden.
So, genau. Jetzt ist die Frage halt, wie das damals in 2000 war. Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, ich rede jetzt von systemtreuen Oligarchen, die sozusagen auch ja logischerweise nochmal Profite daraus geschlagen haben, dass irgendwie politisch dann noch einiges in ihre Richtung gelaufen ist. Whatever. Jedenfalls ist es so,
dass... Gibt's ein gutes Buch dazu, weil das also über generell Putin und diese ganzen Machenschaften. Und das ist ja total irre, wie der Jelzin quasi das Land an die Oligarchen so halb verscherbelt hat.
Ja, ja.
Weil dieser Staat halt notorisch klamm war und dann haben die irgendwelche Anteile an staatlichen Unternehmen an irgendwelche Unternehmer gegeben dafür, dass sie halt Kredite oder Geld gekriegt haben. Dadurch sind da eben halt Einzelpersonen so unglaublich mächtig geworden finanziell. Und da hat der Putin dann eben auf, naja, ich glaube mal auf Loyalität so ein bisschen gecheckt und hat dann da den Rundumschlag gemacht gegen die, die da nicht auf seiner Seite standen.
Ja, absolut. Also man muss auch an der Stelle sagen, von real existierendem Kommunismus kann man da nicht sprechen. Ist egal. Also ich warte immer noch darauf, dass die Führung des Staates zurückgegeben wird an die Kommunistische Partei. Aber das, ich glaube, das wird nicht passieren. Was jedenfalls festzuhalten ist, er hat politisch da eingewirkt und diesen Fußballverein gekauft 2003 im Grunde genommen so ein bisschen ja für seine Belustigung dann das ganze Projekt irgendwie auch zum Erfolg gebracht und 2022 ist er dann in der Not, den Verein verkaufen zu müssen. Und zwar nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil der Ukraine-Konflikt und der Ukraine-Krieg ausbricht. Und interessant ist da auch irgendwie, also entweder hat da bei ihm ein starker Paradigmenwechsel stattgefunden oder man ist da, was die Voraussagen angeht, war es irgendwie verkehrt, aber er hat wohl behauptet, gar nicht so Putin Freund zu sein, wie das behauptet wurde und in den Medien dargestellt wurde. Wie das jetzt genau ist, ich konnte es nicht verifizieren und auch nicht falsifizieren. Was der Punkt ist, er hat den Verein 2022 abgegeben. Und da sind Summen im Raum, das reicht von 2,5 Milliarden bis 5 Milliarden. Weil, wie es genau ist, weiß ich nicht. Vielleicht sind da auch die Schulden mit reingerechnet worden und bei der anderen Rechnung raus. Das würde irgendwie Sinn ergeben, so ein bisschen. Aber das Interessante und wirklich Spektakuläre an dem ganzen Coup ist, Abramowitsch hat gesagt, er würde den Erlös aus diesem Verkauf an die Ukraine spenden. Und das wiederum deutet jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass der so wahnsinnig dicke mit Putin sein kann, weil ich glaube nicht, dass Putin da augenzwinkernd gesagt hat, ja, dann mach doch, mein lieber Freund, hau rein.
Ja, kommt drauf an, ne, wie er es durchgezogen hat.
Naja, ich glaube, ja, genau. Ja, weiß man nicht, aber so. Und jetzt ist das auch wieder ein sehr, sehr pikanter Punkt, denn ich habe einen Artikel gefunden von der FAZ, man hört dann so von 2022 bis jetzt, hört man, also gibt es eine relativ große Lücke, was die Nachrichten betrifft, über diesen ganzen Chelsea- und Abramowitsch-Fall und dann hat man, also ich habe Artikel gefunden von der FAZ von 2024, wo die FAZ behauptet, dass diese Zahlungen an die Ukraine noch nicht geleistet wurden. Also sollte das alles über den Tisch gegangen sein und dann nicht irgendwelche Konten eingefroren sein, was ja auch tatsächlich eine ziemlich plausible Erklärung ist, dann ist da wohl offenbar noch kein Geld geflossen. Und Abramowitsch beteuert aber wohl, dass er diese Zahlung noch leistet und die Ukraine unterstützt. Whatever, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die man weiterverfolgen sollte, weil ja, man natürlich im Endeffekt auch ihnen des Wortbruches dann schuldig machen könnte, sollte diese ganze Geschichte nicht über die Bühne gehen, so wie er es versprochen hat. Was jetzt Chelsea betrifft, er soll wohl tatsächlich beim Verkauf Chelsea die Schulden erlassen haben. Also das hat er wohl mitfinanziert. Das waren ja, wie gesagt, 1,5 Milliarden. Also was da jetzt an Geld reingeflossen ist, ich habe das mal versucht auszurechnen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber also summa summarum werden da so an die 4-5 Milliarden werden da reingeflossen sein in den Verein. Und wenn das jetzt wirklich für 5 Milliarden der Verkauf da über die Bühne gegangen ist, wäre es sogar eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Ich weiß es nicht. Was da auch noch unter der Hand oder nebenbei und Werbungskosten, was weiß ich, was gelaufen ist oder Infrastruktur, keine Ahnung, das kann natürlich auch noch drauf kommen. Ich persönlich glaube, dass das für ihn jetzt nicht so ein wahnsinnig ertragreicher Sache war. Also er hat da mit anderen Sachen mehr verdient. Aber
naja, man muss auch noch den geldwerten Vorteil mit einrechnen, ne? Für die Gratis-Tickets, die er da immer kriegt, den Spaß, den er dabei hat.
Das
ist ja ganz anderes Fan-Sein, wenn das dein Verein ist. Also wenn es nicht nur dein Verein ist, sondern wenn es dein Verein ist.
Ja, ich glaube nicht, dass er Probleme hatte, eine Dauerkarte zu kriegen. Ich glaube, das Thema, das ist bei ihm dann, ja. Naja, whatever. Er ist, wie gesagt, also ich glaube, der ist wirklich Fan und hat das so ein bisschen als Spielzeug. Also Geld macht er woanders, sagen wir mal so. Und das Interessante ist auch, dass, das finde ich halt wirklich spannend, so unter diesem Quellen-Aspekt, dass da, die, wie gesagt, die FAZ zum Beispiel was schreibt, was die, also das ZDF schreibt was ganz anderes, da hört man, dass das, dass da wohl schon was geflossen ist. Also man kann das Ganze nicht abschließend beurteilen, sagen wir mal so, aufgrund der Quellenlage. Und da, also ich werde da dranbleiben, ich finde das ganz spannend. Ich finde, da vermischt sich doch durchaus Sport und Politik auf einem dicken Level. Also von daher ist das so der in Anführungszeichen Sportfunktionär Nummer 2, den ich hier ins Rennen führe.
Ja, also passt gut. Also ich würde das jetzt auch natürlich als Sportfunktionär so durchgehen lassen, weil die Rolle hat er sich ja dann doch mal zwischenzeitlich angedient.
Doch, das
und,
muss ich auch
sagen. Passt und dann auch gesagt, gut.
Ja, sorry, was auch wichtig ist, finde ich, ist nochmal zu betonen, also wir befinden uns ja in den 2000er Jahren noch in einer Zeit, und das ist jetzt für Leute, die jetzt nicht so wahnsinnig Fußball begeistert sind, vielleicht eine Information, die wichtig ist. Also in den letzten 10 Jahren hat sich der Fußball und auch so diese ganze Investitionsstruktur extrem verändert. Also ja. Das ist, was Ablösesummen angeht, auch so was Fernsehgelder betrifft und alles, also die Premier League, so der englische Vereinsfußball, die englische Liga, es ist eine so satte Liga, es ist einem so viel Geld, alleine durch Fernseheinnahmen, da verdient irgendwie der Schlechteste in der Liga, verdient mit Fernseheinnahmen mehr, als der Etat von Bayern München ist oder irgendwie sowas. Also das ist schon krass und das war noch vor 10 Jahren anders. Da hat man halt eine andere Struktur gehabt. Und da jemanden in einen Verein aufkaufen zu lassen oder diese Geschichte mit anzusehen und der pumpt da irgendwie mal eben eine Milliarde in der ersten Zeit in diesen Verein, das war ein absolutes Novum, das hat es so noch nicht gegeben und jetzt hast du halt, das ist halt auch vielleicht, der hat vielleicht auch so eine Tür aufgestoßen, also nicht nur vielleicht, sondern sicherlich und das ist halt in dem Moment, der hat einen krassen Impact auf den Sport gehabt und auf diese Geschäftsgebaren, die jetzt stattfinden, wo man einfach davon sprechen muss, das ist krank und nichts anderes. Wenn man irgendwie einem Cristiano Ronaldo, so einem 38-jährigen oder 39-jährigen Spieler, der irgendwie so ausgedient hat, aber immer noch fit ist, dem da aus Saudi-Arabien einen Vertrag auf den Tisch knallt, wo der 500 Millionen im Jahr verdient, das ist einfach brutal. Also das ist komplett
na, weil es halt auch Geschäft ist, ne? So, das ist, das stärkt die Marke. Klar. Jeder kennt jetzt den Verein, wo er ist. Den hat da vorher noch niemand was davon gehört gehabt. So, es sei denn, man ist bei FIFA so gelangweilt und klickt das bis zum Ende durch, die Vereine, die es dort gibt oder was, dass man das schon mal gehört. Ich weiß nicht, sind die überhaupt bei FIFA? Ich weiß es nicht. Aber Es ist tatsächlich es ist halt Geschäft. Es wird halt immer mehr Geschäft und immer weniger Sport. Und das ist halt das Ding. Und deswegen kann man da auch wirklich froh sein, wenn man eben gerade nach England guckt und sich anguckt, wie das dort mittlerweile schon abläuft, kann man da echt froh sein, dass es in Deutschland eben eine so starke Fanszene gibt, die sich da regelmäßig immer wieder dagegen wehrt,
absolut,
dass es in Deutschland auch so fürchterlich schlimm wird.
Absolut.
Und das Schöne, da muss man echt mal den Hut ziehen vor den absolut, Leuten, die sich da halt engagieren recht. Und von den Fans, die da echt sich auch geile Aktionen einfallen lassen, dass die das eben seit Jahren erfolgreich verhindern, dass es in Deutschland auch in diese ganz, ganz ungünstigen, in die vollkommen ungünstigen Bahnen kommt. Wobei absolut. Natürlich auch in Deutschland der Trend natürlich jetzt nicht so ist, dass es jetzt hingeht zum traditionellen Fußball und weg von irgendwelchem Geld, siehe Dortmund und Rheinmetall und sowas. Also das entwickelt sich natürlich auch in diese Richtung, aber es wird durch dieses Fan-Engagement natürlich auch extrem verlangsamt, was ich sehr gut finde.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Und also was man ja auch sagen muss, ist, ich meine, wir haben jetzt 2024, das Champions-League-Finale wurde bestritten von einem deutschen Verein und einem spanischen Verein. Also das fand ich, das heißt für mich auch einfach eine sehr, sehr schöne Genugtuung gewesen zu sehen, dass eben die englischen Vereine mit dieser irrsinnigen Potenz ja dann doch am Ende nicht die Garantie haben, im Champions-League-Finale zu landen, was ja so quasi die die Krönung des Vereinsfußballs eigentlich ist. Und das, also das ist schön. Und die deutsche Liga, die hat eine, ist stark. Und übrigens noch ein kleiner Side-Fact, was auch sehr interessant ist, im Fall von Al-Nassr, da spielt ja Ronaldo jetzt. Genau. Da ist der Chef, der Präsident von Al-Nassr, der hat den Ronaldo im Kofferraum, hat er den aus Portugal hat er den bis nach Saudi-Arabien gefahren. Das muss man an der Stelle auch noch wissen. Und die sind da an der Grenze nicht aufmerksam geworden. Und der hat dann auch noch so ein paar Tage, hat er noch in der Kreisligamannschaft trainiert, bis dann der Vereinspräsident ihn da übernommen hat. Naja, also ja, es sind spannende Geschichten. Und finde also die Entwicklung, ja, die hat sich definitiv, ja, was diese ganze Geschäftsgeschichte angeht, richtig schlimm verschlimmert. Und naja, müssen wir halt mal sehen, wie das weitergeht. Was übrigens auch noch ein interessanter Fakt ist, und das ist ja wohl, kann man jetzt schon, glaube ich, konstatieren, wir haben hier wieder mal natürlich keine Frau dabei, ne? Das ist auch interessant. Also ich glaube da, ja, ich hoffe, dass sich das, ja, dass sich das mal ändert, dass man auch mal irgendwann so richtig böse Frauen hat, die so als Sportfunktionärinnen.
Korrupte Frauenfunktionärinnen, ja.
Korrupte Weiber. Was sind denn eigentlich die korrupten Weiber hier? Wir haben nur die korrupten Schwänze hier. Was ist denn eigentlich mit den Frauen?
Naja. Ja, wir wollen da auch animieren, auch für Frauen im Sport endlich mal etwas böser und skrupelloser zu werden.
Absolut.
Ist ja schade, dass das bislang eine reine Männerdomäne ist.
Ja, da muss man auch mal eine Frauenquote fordern vielleicht. Auch mal so einfach so 10% Frauen in den Sportfunktionärspositionen. Ja, und auch mal bei der FIFA. Vielleicht auch mal so eine Frauenpräsidentin. Ja, warum denn nicht?
Ja.
Aber naja, gut, das ist
das
halt.
Ich halte es für unrealistisch, wenn man sich diese Organisation an sich so anguckt. Aber ja, warum nicht?
Ja, und auch wenn man sich die Kommentare anguckt, die Claudia Neumann jetzt einstecken muss, die ja einfach nur Fußballspiele moderiert. Und da kommen da irgendwelche sexistischen Wichser und vernichten die da in den Kommentarspalten. Das ist auch richtig brutal, ne? Und,
ja, völlig.
Ja, und ich meine, gut, also man kann ja objektiv kritisieren, das ist ja okay, so die, aber also die macht ihren Job mit Sicherheit auch nicht besser, wenn die weiß, dass da irgendwie nach jedem Spiel 5000 Kommentare auf Facebook kommen, also die mit Sachlichkeit so gar nichts zu tun haben. Also von daher.
Ja, das ist völlig ätzend.
Ja, aber
das
gut.
Das ist völlig ätzend, absolut. Ja. Aber ich würde mal die Brücke schlagen von der, wo wir gerade von Männerdomäne reden, hin zu Bernie Ecclestone.
Yes!
Langjähriger Boss der Formel 1, die ja auch eine absolute Männerdomäne ist, wo es dann zwar mal kurz irgendwie so mal eine Testfahrerin gab, aber so richtig haben die da jetzt auch noch keine Frauen zugelassen in diesem großen Geschäft, zumindest nicht am mitten im Geschehen. Und Bernie Ecclestone, zu Deutsch Bernhard Randstein, der
oder Eckstein.
Bernhard Eckstein, ja. Eckstein oder Randstein. Ich finde Randstein irgendwie schöner. Das passt, das klingt so nach Formel 1 dann auch. Nach diesen Curbs. Naja, auf jeden Fall war der, viele werden ihn kennen, viele, viele Jahrzehnte sogar, Boss der Formel 1, die ja Sammelbecken ist für Reichtum, Überfluss und extravagante Persönlichkeiten, auf und neben der Strecke. Und eine solche ist auch Bernie Ecclestone, der, ja, ewig dort, wie gesagt, Chef war und auch eher als Tyrann galt, wenn man so die Berichte sich so anhört, die so Leute von ihm abgegeben haben. Also das muss nicht unbedingt der angenehmste Boss gewesen sein, den man sich da wünschen kann. Und er ist jetzt inzwischen 93 Jahre alt, nicht mehr in der Formel 1 als Chef aktiv, aber steht immer noch voll im Saft. Er ist jetzt vor 4 Jahren mit 89 nochmal Vater geworden mit seiner 45 Jahre jüngeren Frau. Und das ist eine interessante, also die könnten da auch mal so eine Geissens-Doku machen, denn seine älteste Tochter ist jetzt selbst schon 69, die hat jetzt eine aktuell 4-jährige Schwester. Das ist schon hardcore. Also nur mal fürs Feeling, also ich habe auch eine 4-jährige Schwester und das ist schon mit 23 Jahren Altersunterschied komisch. Jetzt frage ich mich, wie sich das anfühlt mit 65, ne? Also das ist dann halt einfach das Dreifache dann nochmal an Altersunterschied. Aber Fun Fact am Rande, mein Vater wird deshalb auch der thüringische Bernie Ecclestone genannt. Und
oh Mann.
Natürlich nicht. Genau. 2007, als es mal um den Bau einer neuen Rennstrecke im spanischen Valencia ging, gab es mal so ein bisschen so einen kleinen Vorgeschmack, kann man nicht sagen, weil da war er schon, glaube ich, 40 Jahre Chef der Formel 1. Aber da gibt es so eine schöne Geschichte, woran man sieht, wie er so sich selbst betrachtet, wie so das Selbstverständnis ist und auch wie seine Arbeitsweise da zu sein schien. Da gab es in Valencia eine Rennstrecke, die da ja gebaut werden sollte, wo eigentlich schon alles in trockenen Tüchern war. Und in Valencia war früher immer der große Preis von Europa, wenn ich mich richtig erinnere. Das gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber da wollten die eben die Formel 1 gemeinsam mit der örtlichen Regierung dort eine Strecke bauen. Und dann hat der Ecclestone, nachdem das eigentlich in trockenen Tüchern war, erklärt, dass es noch eine Spezialbedingung gibt. Und zwar, er würde dort gar nichts bauen, wenn die dummen Wähler in der Region die Christdemokratische Volkspartei bei der nächsten Regionalwahl wählen würden. Also auch mal schön so ein bisschen in die Wahlen mit eingegriffen, um da seine, warum auch immer, keine Ahnung. Aber naja, das ist so ein bisschen das Selbstverständnis von Bernie Ecclestone. Im Gegensatz zur Christdemokratischen Volkspartei in Spanien hatte er für zum Beispiel Saddam Hussein oder für Putins Kriegsführung in Syrien nur warme Worte des Lobs übrig und wünschte sich Putin sogar mal als Herrscher über ganz Europa. Und man muss sagen, wenn dieser Typ, also Bernie Ecclestone, Interviews gab oder gibt, dann heißt es wirklich stets grüne Flagge und Renngeschwindigkeit für Furzideen und Schwachsinn. Also da gibt es Artikel, die gehen los mit dem Satz, er hat es schon wieder getan. Weil der halt wahrscheinlich wirklich notorisch in irgendwelchen Interviews sitzt und irgendeinen Scheiß von sich gibt, der dann im Nachhinein irgendwie ihm um die Ohren fliegt. Und dann wirklich auch so Sachen, wo man sagt, na, hättest du vorher dir denken können. Also er hat natürlich dann auch irgendwann mal Hitler gelobt, was wahrscheinlich dazugehört, wenn du so viel Geld hast. Und hat gesagt, he was able to get things done. Das ist auch mal so ein Satz, ne? Das hat man ja auch schon öfter mal gehört von so Leuten. Genau, das war ein Macher. Der hat, also man kann ihm viel sagen, aber der hat sein Ding durch. Was für ein Quark, ne? Aber naja, he was able to get the things done, hat er gesagt. Im Gegensatz zu den aktuellen britischen Politikern, wie Ecclestone fand, wo ich mir dachte, interessant, weil ich dachte bisher immer, Hitlers Politik wäre jetzt für Großbritannien an sich auch nicht so optimal gewesen. Aber gut, das muss der Brite Ecclestone vielleicht auch ein bisschen besser wissen. Zitat aus dem Interview. Auch wenn es vermutlich schrecklich ist, so etwas zu sagen, aber abgesehen von der Tatsache, dass Hitler überzeugt wurde, Dinge zu machen, von denen ich nicht weiß, ob er sie wollte, auch ein interessanter Satz, oder nicht, war er in der Lage, eine Menge Menschen zu befehligen und Dinge erledigen zu können. Zitat Ende. Das war der Spruch von Ecclestone dazu. Aber auch dieser Satz, er weiß nicht, ob Hitler da nicht zu Dingen überredet wurde oder von Dingen überzeugt wurde, für die er vielleicht gar nicht stand. Auch sehr interessant.
Ja, naja, vor allem von wem? Also wer ist denn da noch schlimmer gewesen? Hat den noch im Hintergrund noch überzeugt? Also ist ja, ach ja, also.
Tja, wer weiß. Ja,
vor allem auch so bei diesem Get Things Done. Ich meine, ey, also das finde ich so krass, dass da oft, wenn man so Leute, ja, aber wenn man jetzt mal nüchtern guckt, so rein wirtschaftlich, da hat er Kriegswirtschaft betrieben bis get-no, deswegen war dann vielleicht die Arbeitslosigkeit irgendwie passé, aber ey, also get things done heißt ja, dass man am Ende erfolgreich sein muss. Der hat's ja die ganzen Laden komplett vor die Wand gefahren. Ja, völlig indiskutabel. Also, also selbst wenn man diese moralische Geschichte mal außen vor lässt, ist das ja eine komplette Misswirtschaft gewesen. Also ich finde das immer wieder erstaunlich, was die Menschheit also für Idioten
hervorbringt. Man braucht das gar nicht diskutieren, aber ich habe das schon öfter von so, auch so, ne, so, das hört
ja,
man
das
öfter
ich,
mal von so,
ja.
von so Herrschern oder von so ja, reichen genau. Leuten, die dann irgendwann mal diesen Satz in diese Richtung, aber er hat sein Ding durchgezogen, wo du immer denkst, naja, also was denkst du auch, was du mit dieser Aussage da jetzt als Formel-1-Boss, die ja nun auch wirklich eine multikulturelle Organisation ist, was denkst du, was du damit jetzt aussagen sollst oder was das jetzt für eine Wirkung hat? Also völliger Schwachsinn.
Ja, vielleicht ist das einfach so ein Minderwertigkeitskomplex, weil man so eine Firma befehligt und beherrscht von Leuten, die nur im Kreis fahren, wo das ja kein Fortkommen, das ist einfach nur...
Ich glaube einfach, das ist dieses Milliardär-Dasein. Ich glaube, ja, ab der zweiten oder dritten natürlich. Milliarde zieht sich so ein kleiner bis mittelgroßer Knacks durch dein Hirn und dann oder die Last des Geldes zieht irgendwie so die Synapsen auseinander, dass du dann solche Sachen sagst. Weil guck dir mal, Millionäre, ne? Da ist alles noch fein. Alles normale Leute wie du und ich. Prinz Markus, Robert Geis, Clemens Tönnies.
Das sind
alles
normale Leute.
So. Aber Milliardäre haben wirklich oft einen an der Waffe. Naja, auf jeden Fall hat sich der Ecclestone irgendwann später ja relativ deutlich für diesen Satz entschuldigt. Aber offensichtlich macht er ja notorisch solche Aussagen. Und deswegen, naja, ist es ein bisschen zweifelhaft dennoch. Und hat dann auch später nochmal rassistischen Aussagen da für Skandale gesorgt oder zum Ukraine-Krieg. Und ne, es kommt immer so, seit 2017 da ausgestiegen ist als Boss, kommen diese Kommentare immer so von der Seitenlinie. Und die lösen regelmäßig Kopfschütteln aus und immer wieder gibt es dann Stellungnahmen von der Formel 1, wo dann gesagt wird, war mal unser Chef, aber ist nicht unsere Meinung und wir distanzieren uns davon. Und er hat es dann eben auch nur 3 Jahre lang geschafft, seinen Titel als Ehrenvorsitzender, glaube ich, zu halten. Der war dann 2020 weg. Und ich glaube, es ist überflüssig, extra zu erwähnen, dass Ecclestone auch wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde irgendwann. Das gehört ja auch zum Programm dazu eigentlich. Das sind offenbar nicht nur die Politiker, die Großbritannien schaden, wie das der Ecclestone so denkt. Obwohl, muss man sagen, er hat 400 Millionen Pfund Vermögen falsch angegeben und musste dann eine Strafe zahlen in Höhe von 650 Millionen Pfund. Also ein Vielfaches von dem, was der Staat regulär von ihm bekommen hätte, wenn er sein Vermögen ordentlich angegeben hätte. Insofern ist er eigentlich ein edler Spender des Vereinigten Königreichs. Und muss alles in allem sagen, wahrscheinlich tut es einem nicht so gut, wenn du dein ganzes Leben lang in der Boxengasse Benzin schnüffelst.
Ja, und halt nur im Kreis fest. Aber oder ist es so gewesen, dass sie halt bei der Prüfung rausgefunden haben, so ey, das ist absolut nur die Spitze vom Eisberg gewesen hier, Leute. Also da geht auf jeden Fall auch einiges. Das kann natürlich auch sein. Ja, krass, ey.
Das heißt nicht, also 400 Millionen wurden falsch angegeben, das wurde ihm nachgewiesen und dafür gab es dann diese recht happige Strafe.
Ah ja, gut. Ich dachte jetzt, er hätte nur 400 Millionen falsch angegeben und dann wäre eine Aufklärung passiert. Und daraufhin die Strafe, weil dann das hätte ja sein können, dass die dann noch viel höher aussehen.
Nee, die haben sich, glaube ich, sogar geeinigt, bevor da mehr passiert ist. Also das war jetzt auch nicht die große Verurteilung, sondern eher so ein Deal. Ja. Also vermutlich war da noch mehr. Ja. Das ist ja bei den Summen, das sind schon tropische Summen. Es läuft jetzt, glaube ich, auch noch ein anderes Verfahren, weil da noch am Zweitwohnsitz, glaube ich, auch dann die gesagt haben, Moment mal, dann passt ja hier auch was nicht. Und
das ist immer verrückt, ey. Also wenn du, ich meine, ich verstehe ja, wenn Leute so knapsen und so und sagen so, boah, ey, der Staat will jetzt auch noch. Aber ey, wenn du Milliardär bist, ey, beim allerbesten Willen, ob du da jetzt 30 Millionen mehr zahlst oder weniger, ey.
Ja, aber die bösen Politiker schaden ja Großbritannien.
Ja, das stimmt. Ja.
Nicht der Ecclestone. Und er war, glaube ich, auch mal so gerüchtehalber, aber da konnte ihm nie was nachgewiesen werden oder wurde nichts, es hat sich nicht erhärtet oder so. Aber es gab mal Gerüchte, dass er auch bei der Bayern LB mal so ein bisschen irgendwie ungünstige Rolle gespielt hat, weil er die irgendwie drängen wollte, irgendwelche Formel-1-Anteile an jemanden zu verkaufen. Das war irgendwie auch mal, aber das waren so Vorwürfe, die sich da, glaube ich, entweder nicht bestätigt haben oder die nicht weiter verfolgt wurden. Also da ist auf jeden Fall nichts hinten bei rausgekommen.
Ja, oh Mann, ey, verrückter Hund, der Typ. Also ich muss ehrlich sagen, mir war das jetzt ein bisschen zu viel Formel 1. Ich muss wieder zurück zum Fußball. Das geht jetzt nicht. Ich muss jetzt hier mal, ich will meinen letzten Kombattanten ins Feld führen. Und damit, ich leg das jetzt mal einfach mit los. Und zwar handelt es sich um keinen geringeren als Sepp Blatter. Fußballfreunde und Freundinnen werden sich natürlich sofort erinnern. Das war ein FIFA-Chef und FIFA-Präsident für lange Jahre. Und der
nicht
ist dann,
verwechseln mit dem Chef von Flyer Alarm, Sepp Blatter. Ne?
Ja, genau. Oh Gott. Jedenfalls ist dann, und das ist, finde ich, wirklich bemerkenswert, von der FIFA-Ethik-Kommission ist Sepp Blatter abgesägt worden. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die FIFA gründet 2006 eine Ethik-Kommission, weil offenbar klar ist, wir sind ein derart korrupter Scheißladen. Wir müssen jetzt zumindest den Eindruck erwecken, dass wir uns selbst kontrollieren. Und die Kommission sperrt dann 2015 Sepp Blatter für 8 Jahre wegen des Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung, wie auch immer, da gehe ich gleich näher darauf ein, für alle mit dem Fußball verbundenen Tätigkeiten. Das heißt, die müssen sich gesagt haben, da ist so viel Scheiße gelaufen, das können wir jetzt einfach nicht mehr unter den Tisch fallen lassen. Und das Geile ist, ein FIFA-Berufungsgericht hat die Strafe danach wieder gesenkt auf 6 Jahre. Also das ist doch unglaublich, was da läuft da so viel Mist, das ist einfach nicht mehr zu glauben. Manchmal kommt es dann bei diesen ganzen Geschichten, weil es einfach sowas von überquillt, auch zu Zivilklagen und so. Dazu später auch mehr, aber das ist halt wirklich interessant, dass sich da, dass dieser inzestuöse Laden im Endeffekt sich da selber fickt und dann gleichzeitig hinbekommt zu sagen, nee, nee, das ist aber nicht unser ehrlicher Sohn. Es ist irgendwie alles total absurd. So, jetzt ist die Frage, worum geht's eigentlich bei diesen Vergehen von Blatter? Also, ihm wird vor allem Missmanagement vorgeworfen. 1999 waren wohl Verluste in Höhe von 100 Millionen Euro aufgefallen, wo man ja sagen muss, ja, wie kann denn so ein Laden 100 Millionen Euro Verlust machen? Das geht doch eigentlich nicht. Ja, genau, hoppala. So, jetzt hat ein interner Kritiker das irgendwie angemerkt und hat da irgendwie so ein bisschen stumm gemacht und das versucht aufzuarbeiten. Und was hat Blatter gemacht? Ja, hat ihn natürlich entlassen einfach und hat eine interne Untersuchung verhindert. Also hat einfach sein Veto eingelegt. Ja, wenn du es kannst, kannst du es. Also irgendwie, ich bin da so ein bisschen erinnert an diese Präsidialkabinette in der Weimarer Republik, wo der durch diesen Notstandsparagrafen da teilweise dann irgendwie so dem Reichspräsidenten alle Befugnisse erteilt wurden. So sieht das da auch aus. Also der hatte anscheinend schalten und walten können, wie er wollte. Und wenn da irgendwer Anstoß genommen hat, dann war der weg vom Fenster. Und jetzt ist das so, dass vielleicht auch aufgrund dieser ganzen Vorfälle in Bezug auf die interne Kontrolle, vielleicht wurde auch deswegen 2006 dann diese Ethikkommission gegründet. Die gab es nämlich vorher nicht. Und da kann man zumindest sagen, Chapeau FIFA, also danach war sowas deutlich schwieriger. Also man konnte dann nicht mehr so leicht irgendwelche Leute entlassen, die angemerkt haben, dass man da doch vielleicht auch dem ganzen Verein schadet. Wobei das auch wieder nicht ganz stimmt. Dazu auch später mehr. Dann wurden im Zusammenhang mit dem Bau eines FIFA-Museums, das finde ich auch sehr kurios, unter anderem 140 Millionen in die Sanierung eines Gebäudes gesteckt, das der FIFA gar nicht gehörte. Total geil. Und du denkst, ey, wie kann das denn sein? Und zudem hat man bei diesem Museum mit einem Gesamtverlust von 500 Millionen geplant. Wo ich auch denke, ja Gott, Leute, also warum zur Hölle baut er denn dieses scheiß Ding? Ich meine, also Wohltätigkeit schön und gut, aber das ist doch das ist wirklich Missmanagement. So, und mal am Rande, also der Typ, und also Blatter, hat sich in Sachen Frauenfußball mal geäußert und hat gesagt, er ist für eine femininere Kleidung. Und sieht da so, das sollte so ähnlich sein wie beim Volleyball. Und das ist so krass, wenn man sich diesen alten Sack mal anguckt. Also das ist halt so, so richtig fies, der so lüstern da gesessen hat und gedacht hat, so, am besten spielt ihr nackt. Also das ist so richtig krass, weil Volleyball, ey, also guckt dir mal an, wie die Leute beim Volleyball spielen. So, das ist ja, also das sind ja wirklich einfach nur Höschen. Und also es ist ja total absurd. Es passt halt überhaupt nicht zum Fußball natürlich auch. Naja gut, wie auch immer, also der hatte in vielerlei Hinsicht seltsame Ansichten. Und schon bei seiner Wahl 1998 sollen laut Egidius Braun, das war der damalige DFB-Chef, Stimmen gekauft worden sein. Und dasselbe behauptete ein Enthüllungsbuch. Jetzt ist es so, dass bei der Wiederwahl 2002 von Blatter das wohl ähnlich gelaufen ist. Und das Krasse ist, ein Delegierter aus Somalia hat berichtet, dass ihm 100.000 US-Dollar geboten wurden, wenn er für Blatter stimmt. Und
Auch gut.
Und ihm hat dann ein Schweizer Gericht verboten, diese Aussage zu wiederholen. Und er musste 10.000 Schweizer Franken an Blatter zahlen. Das ist doch unglaublich, oder?
Dann waren es nur 80. Waren es nur 80.000 am Ende. Also wenn es denn gestimmt hat.
Wenn er die angenommen hat, ja. Also es ist wirklich absurd, ey. Und also Blatter wurde dann noch Amtsmissbrauch vorgeworfen. Wer hätte das gedacht? Es ging nämlich teilweise um die verbilligte Vergabe von Fernsehrechten und Millionenzahlungen in private Taschen. Und es ist so heftig, dass der einfach erst durch diese Ethikkommission gestoppt wurde und zu 50.000 Schweizer Franken Strafe verurteilt wurde. Also, und da muss man jetzt überlegen, davon kamen ja 10.000 Euro schon aus Somalia. Also es ist, die Schweizer Franken schon aus Somalia. Also es ist so, es ist da, es ist echt seltsam. Und man, wenn man sich sieht, also da müssen Gelder geflossen sein, die natürlich wesentlich höher sind. Und der wird sich über diese 50.000 Schweizer Franken kaputt gelacht haben. Außerdem Und hier schließt sich der Kreis zu Lamine Diack, den ich anfangs ins Felde führte, steckte die Firma ISL wieder mitten, also knöcheltief drin in dieser ganzen FIFA-Geschichte und diesem Bestechungssumpf. Denn bei der Vergabe von diesen Fernsehrechten wurden offenbar bis 2001, als die Firma Konkurs ging, Leute bei ISL begünstigt, die eng mit der FIFA zusammenarbeiteten und mit Blatter verbandelt waren. So, das Verfahren wurde aber gegen eine Zahlung von 5,5 Millionen Schweizer Franken eingestellt. Also offenbar fehlte auch nicht das nötige Kleingeld, um bei zivilen Klagen zu sagen, naja, wir einigen uns hier auf den Vergleich. Und man merkt also, die FIFA ist also ein Laden, der absolut mit Vorsicht zu genießen ist. Und ich möchte jetzt, ich weiß ja mittlerweile, oder wir haben ja kurz gesprochen vorher, ich weiß ja, dass du auch noch einen Menschen von der FIFA mit ins Feld führen möchtest. Deswegen will ich hier gar nicht vorgreifen, aber ich spoilere mal so viel zum Thema Entlassung von problematischen Personen in den eigenen Reihen. Das hat dann doch am Ende nicht so aufgehört, wie man sich das mit der Ethikkommission vorstellen will. Aber damit übergebe ich an dich, weil das war's zu Sepp Blatter.
Sehr guter Ansatz und ich komme mit meinem dritten Kandidaten der heutigen Runde ins Spiel und das ist die Beta-Version von Sepp Blatter. Weniger Haare, aber nicht weniger skrupellos, würde ich sagen. Gianni Infantino,
yes.
Der unser Freund, den wir auch schon mal im Podcast hatten, tatsächlich, als es um die Fußball-WM in Katar ging.
Ja.
Da hatten wir ihn schon mal kurz so am Rande im Visier, weil er bei der WM in Katar ja als FIFA-Präsident dem katarischen Emir wirklich bis zum Anschlag in den Arsch gekrochen ist. Und zeitweise war das, glaube ich, ein und dieselbe Person, weil er komplett drin war. Also ja. Das ist wirklich, wie er damals voller Pathos gesagt hat, diese WM, ne, wir haben die alle schon vergessen, weil das so irgendwie so surreal und merkwürdig war und nicht so wirklich so WM-Feeling und es war ganz, ganz komisch einfach. Aber er hat ja halt damals schon geschwärmt, voller Pathos, dass das die beste WM aller Zeiten wird und angesprochen auf die Problematiken, die es da vorher gab, ne, mit den Menschenrechten, die dort eben schiefhängen, mit den toten Gastarbeitern beim Stadionbau und so, hat er ja damals diesen Satz gesagt, der einfach so merkwürdig und so weird dann einfach rüberkam, wo er gesagt hat, heute fühle ich mich katarisch, heute fühle ich mich arabisch, heute fühle ich mich afrikanisch, heute fühle ich mich schwul, heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Gastarbeiter, ich fühle so, weil ich all das gesehen habe. Zitat Ende. Die großen Worte des Gianni Infantino.
Ei, ei, ei.
Um dort eben, ja, also der hat da irgendwie versucht, das alles, also wirklich Katar beim Green und Sportswashing da zu helfen, dass es schlimmer nicht mehr ging. Und genau, dann gab es ja unter anderem auch bei der WM in Katar zumindest diese Gerüchte mit den Fans. Es gibt da heute noch so Videos, wo da so Fans sehr, sehr künstlich in die Kamera jubeln mit verschiedenen Landesfahnen, wo man ja irgendwie zumindest vermuten kann, dass das vielleicht eher Leute sind, die ein bisschen einen kleinen Obolus gekriegt haben, um das Bild und den Anschein zu erwecken, dass da richtig viele Leute richtig viel Bock haben auf diese WM und so ein bisschen zu überdecken, dass es tatsächlich viele boykottiert haben aufgrund der Gegebenheiten. Woraufhin er natürlich geantwortet hat, nee, also das ist rassistisch, was ihr macht, ja. Also jeder in der Welt hat das Recht, für wen auch immer zu sein. Kann jemand, der wie ein Inder aussieht, nicht für Deutschland oder Spanien sein? Toleranz beginnt bei uns selbst. Das ist Rassismus, purer Rassismus. Das muss aufhören. Zitat Infantino. Also auch ein Vorkämpfer in diesem Fall gegen Rassismus und für die Menschenrechte eigentlich. Und ja, also die beste WM aller Zeiten, wie Infantino das genannt hat, davon war Katar sehr, sehr weit entfernt. Und wie gesagt, also in meinem Kopf ist diese WM schon, also ich habe da kaum noch Erinnerungen dran, weil ich die auch einfach überhaupt nicht gefühlt habe. Weil das einfach das war einfach falsch insgesamt. So, und Infantino ist 2016 FIFA-Boss geworden und hat nur ganz knapp gegen seinen Gegenkandidaten damals gewonnen. Das war übrigens ein bahrainischer Scheich. Und im Sinne des Fußballs war Infantino da wahrscheinlich sogar das geringere Übel, wenn man sich überlegt, wie die bahrainische Königsfamilie es mit Menschenrechten hält. Also sie sind ja auch nicht so weit vorne, gerade was Frauen und Kinder angeht. Da ist dann wahrscheinlich der Infantino noch die bessere Wahl gewesen. Und der hat dann genau das, was du gerade erwähnt hast, eben auch kurz nach seinem Amtsantritt gemacht. Er hat die FIFA-Reform dankend angenommen und gesagt, da gibt es aber Optimierungsbedarf, zum Beispiel indem man die Spitze der Ethikkommission mal doch ein bisschen gegen hörigere Leute austauschen sollte, weil man will ja nicht, dass am Ende irgendwie die Ethikkommission noch gegen einen ermittelt und dann noch irgendwas rauskommt, was vielleicht nicht so sein soll. Ja. Deswegen hat auch eine Kolumnistin des SWR seine Wiederwahlversammlung bezeichnet als, Zitat, ein Mittelding aus chinesischem Volkskongress, Aktionärsversammlung und Thronbesteigungsfeierlichkeiten. Und das ist halt auch so ein bisschen das Selbstbild und das Auftreten des Gianni Infantino, der auch überhaupt kein Problem damit hat, sich mit den zweifelhaftesten Leuten unseres Globus zu umgeben. Also gibt dann herrliche Bilder natürlich auch von der WM in Russland mit Putin. Und in Katar gibt es Bilder mit der Königsfamilie und mit dem saudischen Machthaber, der ja auch ein bisschen Dreck am Stecken haben muss. Also da ist er gut unterwegs und bleibt der Tradition der FIFA voll und ganz treu und ist, denke ich, in den Augen von Sepp Blatter womöglich ein würdiger Nachfolger, der das Erbe so weiterführt, dass der Vorgänger nur stolz drauf sein könnte.
Das ist absoluter Wahnsinn. Vor allem, ich frage mich wirklich, wie schafft es eine Institution, von der irgendwie auch alle Welt weiß, dass es ein richtig korrupter Laden ist, das auch noch immer weiterzuführen? Also warum interveniert da niemand? Und ich glaube, die Antwort ist, weil es einfach für die Beteiligten immer relativ lukrativ ist, das so zu beizubehalten, wie es ist.
Und das es läuft, das kriegt ja jeder was. Also es wird ja immer größer, dieses Geschäft. Ja, genau. Kriegt jeder sein Riesenstückchen Kuchen ab. Und im Endeffekt machen wir es ja alle auch mit. Also
ja, natürlich, klar. Ja,
ich meine, die UEFA ist da jetzt, hängt da genauso mit drin und dran. Und wer boykottiert jetzt die EM, weil er sagt, das ist insgesamt scheiße, was die machen? Weil es halt einfach, das System funktioniert offensichtlich so.
Ja. Ja, absolut. Und ich meine, da muss man natürlich vielleicht noch so graduelle Unterschiede ziehen zwischen, wenn ich jetzt Egidius Braun zum Beispiel nehme, den ich ja, also wer weiß, aber ich halte ihn einfach für einen sehr redlichen Typen so, ne? Der jetzt DFB-Führer war und Chef war.
Ich glaube, das hieß anders, aber ja.
Ja, DFB-Präsident. genau. Aber das ist ja.
Reichsfußballführer.
Genau. Aber es gibt ja schon Leute, die auch in diesem Sport irgendwie da einen guten Job machen. So, und das ist natürlich nationale Ebene, also es ist natürlich auch was anderes, als wenn du da so ein Weltverband führst. Da spielen natürlich auch dann vielleicht auch kulturelle Unterschiede eine Rolle, wo dann vielleicht auch anders geblickt wird, einfach auf so Geschäftsgebaren. Ne? Also das ist einfach was anderes, ob du ein Geschäft hier in Westeuropa abschließt oder in Saudi-Arabien oder wo auch immer. Also natürlich sind das irgendwie Unterschiede. Da wird vielleicht auch mal hier und da mit irgendeinem Handgeld gearbeitet oder was auch immer. Aber das ist ja, also nichtsdestotrotz ist das Maß an Korruption und das Maß an auch Selbstbetrug irgendwie so, wie sich diese FIFA da ad absurdum führt, das ist, finde ich, einfach schwer zu ertragen. Und,
ja, völlig.
Es ist leider, das Geschäft Fußball ist leider eklig.
Es ist nicht die Gedächtniskirche der Gesellschaft. Aber wir wollen ja hier auch nicht die Welt verbessern, wir wollen uns ja über andere Leute lustig machen. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf die heutigen Spiele der Fußball-EM.
Niederlande gegen Frankreich. Das ist mal.
Niederlande
ist
gegen hart. Frankreich. Und ich danke dir, lieber Quichotte. Es war wieder eine sehr, sehr interessante, sehr schöne, lustige Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso und geben mir einen verdienten Punkt. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Und ihr, liebe Leute, könnt uns natürlich bei den Social Media Kanälen erreichen und uns schreiben und gerne stimmt ab und empfehlt uns weiter. Und wir versuchen jetzt wieder regelmäßiger an den Start zu kommen.
Ja. Das ist immer ein großes Versprechen, was wir ja beim letzten Mal noch nicht so ganz halten konnten, aber wir sind permanent, das ist ja das Schöne an unserem zeitlosen Podcast, wir sind gar nicht auf Aktualität angewiesen, sondern wir suchen uns immer Geschichten, die ihr auch weit später noch hören können. Deswegen lohnt es sich auch immer, den kompletten Podcast nochmal sich anzuhören. Alle Folgen, die wir da schon veröffentlicht haben, ist einfach ein fortlaufendes Hörspiel. Und wir werden uns bald wieder zusammensetzen und dann gibt es eine weitere neue Folge der Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Vielen Dank dir, vielen Dank euch fürs Einschalten, fürs Anklicken und bis zum Ende zuhören. Bis bald.
Ciao.
Ciao.